Ich hatte auch Phasen in meiner Karriere, wo ich überdiszipliniert war, wo ich über ehrgeizig war, wo ich zu viel wollte oder alles perfekt machen wollte. Und das ist auch nicht gesund. Also erstens vergisst du das Leben neben dem Fußball total, weil du irgendwie darauf getrimmt bist, immer für den nächsten Tag wieder parat zu sein. Aber auf Dauer ist das keine Lösung. Das ist auch zum Beispiel, wenn wir ein Spiel verlieren, das super wichtig ist, oder ich persönlich ein schlechtes Spiel hatte, dann ist es das Gleiche. Zulassen, dadurch, Augen zu und durch so ein bisschen, und das auch fühlen, weil dadurch schätzt man irgendwie die Momente, die dann extrem positiv sind, ja auch sehr. Und das zu lernen, diese Emotionalität auch zuzulassen, empfinde ich bei mir auch als sehr, sehr wichtig. Ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Ich saß da, ich dachte mir so, okay, wen rufe ich jetzt an? Okay, dann habe ich meine Eltern angerufen, geheult. Dann habe ich die Nächste angerufen, geheult. Und das Ding ist, du sitzt einfach alleine da. Also es ist nicht mal so, dass du in deinen eigenen vier Wänden sitzt, sondern du sitzt in einem Hotelzimmer mitten in London. Deine Mannschaft ist nicht da. Das heißt, ich habe einfach eine Woche lang niemanden gesehen.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meryl Deep Talk. Das ist dein Podcast für Inspiration und vor allem für das Thema Mut. Immer mit spannenden Gästen, meistens prominenten Persönlichkeiten, spreche ich über das Leben und vor allem das, was hinter der offiziellen Karriere passiert. Denn wir alle haben mit zweifelnden Momenten Veränderungen zu kämpfen und brauchen Mut. Heute bei mir zu Gast eine Frau, die von sich selbst sagt, sie ist ehrgeizig, verrückt und lebensfreudig. Sie häkelt Maskottchen für Weltmeisterschaften und sie steht mit nur 25 Jahren als eine der besten Fußballerinnen der Welt auf dem Platz. Heute, und ich freue mich ganz besonders, ist bei uns zu Gast Clara Bühl. Herzlich willkommen.
Hallo und schön, dass ich hier sein darf.
Es ist fantastisch. Sag mal, du sitzt hier so sportlich vor mir. Warst du heute schon beim Sport?
Nee, tatsächlich noch nicht. Wir haben auch relativ früh am Tag und meine Reha beginnt dann am Nachmittag.
Ja.
Da freue ich mich drauf und da wird dann ausgepowert.
Da wird trotz Reha, wird richtig gepowert?
Ja, sehr. Also es ist ein bisschen anders als jetzt ein Mannschaftstraining, weil man eher ein bisschen monoton arbeitet, viel Krafttraining macht, natürlich auch schaut einfach, dass es der verletzten Stelle, Muskel einfach gut geht, und dann ja von Tag zu Tag ja den Load in dem Sinne steigert. Aber ich bin jetzt schon am Ende der Reha und deswegen kann man da schon von Auspowern sprechen.
Ja, okay. Wahnsinn. Das ist wahrscheinlich immer so das Ätzendste, was man haben kann, oder? Nicht im Alltag dabei zu sein, seinen Alltag ganz anders leben zu müssen, Reha, Sport und Co. Ätzend?
Ja, Segen und Flug zugleich. Also du hast ja dadurch keine Auswärtsreisen und bist viel zu Hause. Das gibt's bei uns natürlich auch nicht. Aber klar, es überwiegt das, dass man nicht beim Team sein kann, dass man verletzt ist, dass man nicht seine Leidenschaft tagtäglich ausüben kann, in dem Sinne auf dem Fußballplatz zu stehen. Und das ist natürlich auf Dauer schon sehr, sehr ätzend und nervig. Aber ich habe viel Zeit zu Hause, ich schlafe in meinem eigenen Bett, ich habe mehr Alltag als normal, aber ich freue mich schon sehr, wenn ich dann einfach wieder das machen kann, was ich am liebsten mache.
Interessant, das klingt fast wie auch eine Trennung privat und beruflich, ne? Privat ist es natürlich irgendwie lustig, mehr Zeit, wenig Reisen, aber der Kampfgeist in dir und die Sportlerin sagt natürlich, eigentlich ist es eher Fluch, ne, als Segen.
Ja, genau, also es ist irgendwie von beidem was dabei. Wie du schon gesagt hast, also privat mache ich gerade sehr viel, was ich zu sonst nicht komme. Also viel unterwegs, in Cafés, München mal ein bisschen aus anderen Perspektiven kennenlernen.
Und machst du?
Ja, schon. Ich war jetzt ein, zwei Mal im Theater, dann war ich auch mal im Ballett und habe mir halt sowas angeguckt, weil dafür hast du halt Zeit und du kannst es auch mal planen.
Ja.
Mit dem Spielplan ist es sonst nicht möglich und deswegen habe ich da schon jetzt ein, zwei Sachen gemacht, die ich sonst nicht mache.
Was sagt denn der Spielplan des Balletts? Was hast du gesehen?
Ja, also verrückt, ganz, ganz athletische auch Künstler, die da ihre kreative Ader rauslassen. Ich muss sagen, da ziehe ich den Hut vor.
Mhm.
Hätte ich so nicht gedacht, weil ich halt eben auch noch nie so wirklich beim professionellen Ballett war. Ich sehe mich jetzt da grundsätzlich selbst nicht auf der Bühne.
Weil da sind wir froh. Jeder hat so sein Spielfeld.
Ja, aber ich finde es cool, sich einfach dafür zu interessieren und sich das auch mal anzuschauen.
Ja, voll. Was hast du gesehen?
Ich war tatsächlich im Nussknacker.
Oh, wie schön.
Ja.
So ein ganz großer Klassiker. Mhm. Ja, ach toll. Ja, okay, das ist natürlich, das hört sich schon nach den Vorzügen an jetzt, ne? Ja. Ein bisschen Zeit in der Stadt zu haben, zu gucken, was wird hier so geboten. Das ist herrlich. Und dann warst du noch im Theater?
Auch, ja, 2-3 Mal tatsächlich. Mhm. Hab mir da auch unterschiedliche Stücke angeschaut. Es ist halt irgendwie so ein kompletter Tapetenwechsel. Also du bist in einer ganz anderen Welt. Ich glaube, Künstler sind auch unfassbar kreativ und auch so ein bisschen wie wir Fußball in ihrer eigenen Bubble. Aber auch cool, einfach mal für 2-3 Stunden da einzutauchen.
Ja, definitiv, weil das ist ein guter Punkt, den du gerade direkt anbringst zu Beginn unseres Gesprächs. In meiner Welt, hol mich mal in deine Bubble, wenn man eine Liga erreicht hat wie du. Du spielst in der Nationalmannschaft, du spielst beim FC Bayern München, du bist eine der besten Fußballerinnen der Welt. Ich finde das krass, ich finde das umso besser, dass du hier sitzt. Dann ist dein Tag für mich in meiner Welt von morgens bis abends getaktet, diszipliniert mit Essen, mit Sport, mit Self-Care, also alles, damit die Maschine, Clara Bühl, ich sag das mal überspitzt, ne, funktionieren kann. Ist das denn so, dass du im Alltag, wenn gerade keine Verletzung ist, du komplett eben die Scheuklappen aufhast und gar nicht München und das Leben mitbekommst?
Nee, würde ich nicht behaupten. Also ich hoffe, zerschlag da jetzt auch nicht dein Bild. Aber
zerschlag es gerne. Ich möchte einfach wissen, wie es wirklich ist.
Ja, also natürlich. Ich glaube, wir sind unfassbar ehrgeizig, diszipliniert und auch strukturiert. Ich mehr oder weniger. Und ich
was heißt das? Du lässt dich strukturieren?
Nee, ich lebe eher in den Tag rein. Also natürlich, man hat Termine, die man... Oder wo man da sein muss, wo man halt auch verpflichtet ist, natürlich keine Frage, aber ich bin echt so ein bisschen so ein Lebemensch auch, der spontan Sachen entscheidet, der einfach guckt, wie sich's ergibt und jetzt nicht den Tag von 9 bis 18 Uhr durchplant. Das bin überhaupt nicht ich, sondern einfach ein gesundes Maß an, man richtet sich Termine ein, man ist in seinem Fußballalltag, aber lässt sich auch von dem allen jetzt nicht so in irgendeine Bahn drängen sondern versucht halt auch so ein bisschen das Leben nebenher zu gestalten und das nicht zu vergessen.
Heißt das, wir machen es mal für die Welt da draußen, die uns zuschaut und zuhört, ganz, ganz klassisch mit einem Bürojob-Vergleich. Hast du im Prinzip auch einen Montags- bis Freitagsjob, wo es einen Feierabend gibt und du sagst so jetzt Me-Time, Free-Time, Freunde, Partner? Und klar, die Spiele sind auch am Wochenende und so weiter, das ist schon klar. Aber im Großen und Ganzen ist es schon ziemlich durchstrukturiert von wegen abends frei, tagsüber Training oder Spiele oder Aufbau.
Grundsätzlich schon. Ich glaube, wir haben eben kein Wochenende. Das heißt, wir haben grundsätzlich ist es anders, dass wir einen Tag unter der Woche frei haben. Mhm. Hat halt kein anderer frei. Deswegen sind wir dann eben auch so ein bisschen in unserer Bubble gefangen oder machen halt miteinander was. Und sonst ist es so, dass wir so zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr uns treffen, dann das ganze Prozedere so ein bisschen am Campus durchspielen mit Training, Essen, Besprechung, Behandlung. Und dann ist man so gegen 14.30 Uhr fertig tatsächlich. Also relativ früh, jetzt nicht so ein 9-to-5-Job. Und dann hast du Freetime, Me-Time, alles Mögliche kannst du gestalten, wie du willst. In so einer, würde ich jetzt mal behaupten, klassischen Woche. Die gibt's bei uns nicht so häufig. Also die...
Da ist immer was.
Genau, also entweder du hast eine englische Woche, das heißt, du spielst Mittwoch, Donnerstag um 21 Uhr und dann sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Bei Heimspielen hast du morgens dann bis 16 Uhr frei, also den ganzen Tag, und dann triffst du dich und hast abends das Spiel. Wenn du ein Auswärtsspiel hast, dann sitzt du 2 Tage lang im Hotel rum, ist dann auch irgendwie nicht so Freetime, würde ich jetzt mal behaupten.
Naja, da machst du
das
nicht so richtig.
Das heißt, es ist einfach schwer zu planen und darauf muss man sich einlassen, aber die meisten von uns, die halt im Profisport sind, die kennen das, seitdem sie 16 sind und sind anderes nicht gewohnt, und wir sind ja alle Gewohnheitstiere und deswegen, glaube ich, sind wir damit mehr als fein.
Das ist dein Standard, ne? Dieses Irreguläre sozusagen. Aber wenn du gerade nicht auswärts spielst, sondern in München und ja, dann sind die Uhrzeiten unterschiedlich. Mal ist es auch viel abends. Aber wenn wir das mal außer Acht lassen, dann gibt es immer freie Zeiten am Tag, wo du sagen kannst, ich gehe raus, ich gehe shoppen, ich gehe Kaffee trinken, ich mache dies, ich mache das.
Ja, das gibt's. Ja. Genau.
Aber du kannst nicht abends frustriert oder auch happy auf der Couch sitzen und dir eine Tafel Schokolade und eine Tüte Chips reinstopfen.
Das geht,
und
das kann ich dir sagen.
Das geht.
Klar, also ich glaube, dass bei uns das Mindset auch eine unfassbar große Rolle spielt. Und ich hatte auch Phasen in meiner Karriere, wo ich überdiszipliniert war, wo ich über ehrgeizig war, wo ich zu viel wollte oder alles perfekt machen wollte. Und das ist auch nicht gesund. Also erstens vergisst du das Leben neben dem Fußball total, weil du irgendwie darauf getrimmt bist, immer für den nächsten Tag wieder parat zu sein. Aber auf Dauer ist das keine Lösung. Also das bringt dich dann nicht dahin, wo du hin willst, sondern du brauchst diese Leichtigkeit, dieses in den Tag leben, also zumindest meine Person in dem Sinne. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du dieses Mindset, deine mentale Frische immer wieder hast, und da braucht's auch mal einen Burger oder eine Schokolade oder ja, irgendwie eine Cola Zero oder so. Also da sind wir überhaupt nicht so, dass wir uns das selbst verbieten.
Ja, das ist super cool, dass du das sagst, weil das zerschlägt tatsächlich mein Bild, aber auf eine positive Art und Weise. Ich habe neulich gehört in einem, ich glaube, es war auch ein Podcast, dass Ronaldo ja ganz anders lebt als du. Der schläft ja nur immer 4 Stunden und hat ja alles auf Optimierung, auf möglichst Longevity, ne? Ich will 130 werden, weiß nicht warum, aber der macht es ja ganz strikt. Und ich höre aber bei dir raus, no way, dann wäre es auch nicht mehr dein Leben, das würdest du nicht machen wollen.
Ja, ich glaube, so geht's mir. Also vor allem dann noch mit dem Effekt, den ich gemerkt habe, seitdem ich so ein bisschen lockerer, klingt irgendwie auch nicht so richtig. Also so ein bisschen einfach mit einer Leichtigkeit nehmen, weil wir nehmen es ja ernst, 100%, also es ist ja unsere Karriere und wir lieben das und wir wollen alles erreichen, was möglich ist. Aber diese Leichtigkeit nicht zu vergessen, die hat meinem Spiel auch extrem gut getan, weil ich auf den Platz gehe und das vom Alltag damit hinnehmen oder vom Platz dann mit in den Alltag. Das ist ja so ein Wechselspiel und diese Leichtigkeit macht bei mir schon einen sehr, sehr großen Punkt aus.
Ich habe das gesehen, das ist cool, dass du es ansprichst. Du hast dir, glaube ich, dieses Jahr zum ersten Mal offiziell vorgenommen, mehr Leichtigkeit zu haben. Und seit du das hast, läuft's noch besser als ohnehin schon. Das heißt, irgendwie scheinst du für dich den Hebel und den Schlüssel, der ganz essentiell ist, gefunden zu haben.
Ja, ich glaube schon. Aber das ist auch ein Prozess, den ich durch die Jahre jetzt gehen musste. Ich glaube, du kommst als Youngster so ein bisschen in den Profifußball rein, spielst deine ersten Ligaspiele bei Bayern, debütierst für die Nationalmannschaft. Da läuft es ja alles von selbst. Also da machst du dir ja noch keine Gedanken darüber, okay, wie schaffe ich das über Jahre zu halten? Oder du denkst auch noch nicht so dran, wie kann ich mich noch weiter verbessern? Weil du ja denkst, du bist schon oben angekommen, so ein bisschen, ne? Weil du bist ja im Profifußball angekommen. Und dann nach ein paar Jahren oder Monaten habe ich mir dann gedacht, okay, aber ich will ja mehr erreichen. So. Und dann machst du die Gedanken, okay, wie kannst du das? Und dann kommt natürlich direkt der Gedanke, okay, mehr machen, mehr arbeiten, disziplinierter essen, irgendwie sich noch besser vorbereiten auf Training, Spiel, irgendwie alles nochmal so ein bisschen diese, gibt ja diese 1%-Methode, so ein bisschen dieses, okay, ich hole überall nochmal ein bisschen was raus. Und ich glaube, das hat mir auch für eine Phase lang echt gut getan, weil ich dadurch in allem auch nochmal besser geworden bin. Aber diesen letzten Schlüssel, das war dann wieder so ein bisschen diese Leichtigkeit. Also ich glaube, es war schon wichtig, dass ich diese Phase hatte, weil ich athletischer geworden bin. Ich bin nochmal stärker geworden. Ich habe mich in taktische Sachen reingefuchst. Aber dann so ein bisschen die Balance zu finden aus, okay, ich weiß, was ich mir erarbeitet habe und ich weiß, was ich leisten kann. Zudem, ich weiß, wie ich es abrufen kann. Und dafür braucht es halt diese Leichtigkeit.
Das ist ja super interessant. Jetzt hast du ja im Prinzip, also das hast du jetzt sehr komprimiert zusammengefasst, aber da steckt ja eine komplette Entwicklungsreise dahinter, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Du hast mit Leichtigkeit angefangen. Dann sagst du so, was ja auch schon wirklich sehr bemerkenswert ist, dann ist man da halt im Profifußball, dann ist man ja da auch reingekommen, das ist dann irgendwie ein Selbstläufer. Ich bin ja jetzt da, so, jetzt ist es halt so. Kann ich total nachvollziehen. Also du bist da und denkst dir, ja, scheint ja alles richtig gemacht zu haben, sonst wäre ich ja nicht hier. Dann kommt der Moment des Erwachens, nenne ich ihn mal, wo du auf die Idee kommst, vielleicht geht noch mehr. Vielleicht muss ich auch gucken, dass ich das halte. Dann kommt auf einmal Druck ins Spiel, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt bist aber durch offensichtlich, wenn du die 1%-Methode nennst, also irgendwie auch Persönlichkeitsentwicklung und Mindset-Arbeit, dahin gekommen zu sagen, nee, aber nur Druck funktioniert für mich auch nicht. Ich gehe zurück zur Leichtigkeit. Ich nehme das ernst, ich mache mein Ding, aber das geht nicht, wenn ich es zu ernst nehme.
Ja, voll. Also ich glaube wirklich, das ist so eine Entwicklung, die man durchläuft oder
du,
die ich jetzt
nicht durch, jeder,
ja,
oder?
Ja, nee, das jetzt weiß ich nicht. Das müsste ich mich mal mit anderen drüber austauschen. Aber ich habe das einfach für mich gemerkt. Und das merkst du natürlich auch erst, wenn 2 von 3 oder 4 Schritten abgeschlossen ist. Das ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, jetzt mache ich den und den Entwicklungsschritt. Das ist ja meistens so ein bisschen im Nachhinein, dass du merkst, okay, krass, irgendwie war das jetzt so und es hat mir extrem gut getan. Und ich beschreibe es immer so, dass du ja am Anfang eben wie so ein bisschen da reingeworfen wirst, weil Talent haben wir ja alle. So ein bisschen, also.
Also ich jetzt nicht im Fußball, aber.
Ja, klar. Ja. Nee, jeder in seinem Bereich.
Ja,
ich jetzt
danke, dass du das so sagst. Genau. Ich bin eher so beim Sprechen.
Genau. Und dann brauchst du diese physische Komponente zu sagen, okay, ich kann das laufen, ich kann das gehen, ich kann ackern, ich kann arbeiten, und das auf allerhöchstem Niveau. Und wenn du dir das erarbeitet hast, dann brauchst du dir ja darum keine Gedanken mehr machen. So, okay, also ich gehe ins Spiel und ich brauche mir mit meinem Kopf, mit meinen Gedanken irgendwie nicht drüber nachdenken, ob ich das jetzt 90 Minuten lang gehen kann oder nicht, weil das hast du dir erarbeitet und das ist ja was, was du dir auch erarbeiten kannst. Und dann irgendwie so vor, genau, 1-2 Jahren hatte ich dann irgendwie so da das richtige Niveau oder halt einfach ein sehr, sehr gutes Niveau, würde ich jetzt behaupten. Und dann ging es darum, den Kopf halt einfach auch mitzunehmen. Und dann kam so ein bisschen dieses, okay, wie schaffe ich es jetzt persönlich, mein bestes Spiel zu machen, rein vom Mindset her. Und da war der Key dann irgendwie nicht so wirklich Ziele setzen. Das hatte ich zum Beispiel das Jahr davor. Okay, ich setze mir Ziele, wie viele Scorer will ich machen. Ich bewerte meine Spiele danach. Und auch das hat mir, glaube ich, gut getan, um rauszufinden, dass es das nicht ist. Und jetzt ist es einfach so, okay, ich geh rein und ich habe einfach Spaß und ich spiele das, was ich kann.
Und bist Topscorerin geworden durch diese Haltung.
Ja, lustig,
ja.
Oder?
Ja. Ja, ja, es ist wirklich lustig. Ne? Lass das los, was du willst, und dann kommt es schon. Das ist so ein bisschen, man kann es auch nicht erzwingen und dran ziehen. Ne? Ich würde gerne bei dem Punkt bleiben. Was tust du für dein Mindset? Hast du, und jetzt ist wieder meine Bubble, du hast natürlich einen der besten Mentalcoaches der Welt. Ihr alle habt das, um nicht nur körperlich, sondern auch mindset-technisch fit zu sein. Oder sagt sich eine Clara, nö, ich finde, es gibt spannende Bücher, es gibt spannende Filme, ich guck mal hier, ich guck mal da. Was tust du?
Ich würde sagen, es ist viel kreatives Arbeiten. Also ich mache gerne Sachen, die mich komplett rausziehen aus dem Fußball.
Häkeln,
Kaffee trinken, in den Bergen sein, Keramik bemalen ist auch sowas. Da gehst du hin.
Das machen jetzt alle, Clara. Ja. Das machen jetzt alle. Woher das kommt
ich
das?
Ich weiß es auch nicht, aber es ist so beruhigend.
In den Großstädten, ne? Ja. Alle machen jetzt Keramik bemalen. Ja, ja, ja. Okay.
Ja, ja. Die profitieren von uns, du.
Ja, wenn du das zweite Mal in der Story erzählst, du könntest einen eigenen Keramikladen aufmachen, ne? Ja, ja.
Nee, genau.
Creativity bei Clara.
Ja, guck mal, haben wir schon eine Geschäftsidee.
Haben wir schon, ich hab schon ein Konzept für dich. Super. Ich betreibe, du vermarktest.
Super. Nee, genau, also so viele kreative Sachen, die mir einfach Spaß machen und mich 2-3 Stunden lang rausholen. Aber es kann auch ein gutes Buch sein. Oder einfach draußen spazieren gehen, mit Freunden und einfach ein bisschen plaudern, das Handy einfach mal weglegen. Und ja, ich glaube, das ist das, was mir extrem hilft. Aber natürlich trotzdem habe ich 1-2 Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich auch über den Sport rede oder was mich da beschäftigt, was mir gerade so ein bisschen in den Gedanken rumschwirrt oder eben jetzt mit der Verletzung, dass man da einfach drüber spricht, okay, ist ja schon ein Dämpfer gewesen in dem Sinne, jetzt ich war irgendwie so gut im Flow und alles, dass man da auch drüber redet und es natürlich nicht einfach wegschiebt, also es ist auch keine Lösung.
Mach ein bisschen konkreter bitte, du hast Menschen im Umfeld, heißt du hast nicht Freunde, die hast du auch, sondern du hast wirklich Leute aus dem Beruf, aus dem Job, die an deiner Seite sind, mit denen du sprechen kannst, über was ist gerade los, wo es eben um Mindset-Arbeit geht.
Genau, ja. Also ich habe sowohl im Verein als auch privat einfach einen Mentalcoach, den ich immer anrufen kann, wo man ja manchmal nur über Alltagsdinge spricht, manchmal ergibt sich dadurch dann irgendwie ein Gespräch über die Verletzung, dies, das, oder man ruft halt konkret an und sagt, hey, das und das geht mir nicht aus dem Kopf, oder wollen wir mal da und daran arbeiten, weil ich glaube, das könnte mir helfen. Aber alles so auf sehr natürliche Art und Weise.
Hm. Ja, so wie du es brauchst, so wie es für dich hilfreich ist und passend und nicht irgendwie erzwungen, ne? Ja, ist schön. Bin ich auch fest von überzeugt. Du kannst körperlich bei 100% sein, wenn es dir nicht gut geht, dich irgendwas belastet oder du abgefuckt bist wegen einer Verletzung und du bist dann wieder auf dem Platz mit 130%. Das würde trotzdem nicht so funktionieren, wenn wir uns nicht alles mitnehmen, den Kopf und eben das meint.
Ja, 100%. Und was ganz spannend ist, weil ich jetzt da eben auch mit meinem Mentalcoach so ein bisschen drüber gesprochen habe, ich bin jetzt verletzt und ich bin, habe mich irgendwie unterbewusst ganz komplett aus der Fußballbubble rausgezogen. Also ganz wenig Fußball geschaut, einfach viel dieses Privatleben jetzt ausgelebt. Und dann war ich so, ist das gesund? Ist das gut? Dann habe ich mal nachgefragt. Ich so, ja, also ist das normal oder sollte ich...
Hallo, Clara hier. Ich wollte mal ganz kurz fragen, bin ich normal?
Ja, also so ein bisschen so, es war für mich dann irgendwie auch was total Neues, weil ich es geschafft habe, jetzt 3 Jahre nicht verletzt zu sein, was natürlich auch mega cool ist und so. Und deswegen war ich dann in dem Sinne so ein bisschen so, oh, was passiert hier? Ich mache mir ganz viel privat aus. Natürlich, ich bin in der Reha und ich arbeite und ich möchte schnell wieder fit werden und so, aber ich mache mir irgendwie gerade mehr Gedanken mit dem, was ich irgendwie so in meiner Freizeit noch machen könnte. Und er sagt, nee, also Hochleistungssportler machen das und das ist irgendwie auch eine gute Möglichkeit, um nochmal Kapazität dann, wenn du wieder fit bist, freizuschalten. Und das zu wissen, gibt mir dann irgendwie auch wieder ein gutes Gefühl. Und damit meine ich nur, es ist so wichtig, dass man darüber spricht, damit man versteht, was in einem vorgeht. Und dann ist es leichter, das zu akzeptieren und damit zu leben.
Ich finde das auch ganz großartig, weil genau das doch die Dinge sind. Alles, was dir gut tut, und du wirst jetzt ja nicht 5 Tage die Woche im Hofbräuhaus sitzen und dir die Mass reinkippen, sondern ne, aber du hast Spaß, du machst Freizeit, du machst was mit Freunden, du gehst Kaffee trinken, du häkelst, wie auch immer. Alles, was dir gut tut. Natürlich ist das förderlich, aber auch gut, das abchecken zu können. Sag mal, was mache ich eigentlich gerade? Lebe ich ein Lotterleben oder was? Sehr cool. Sag mal, das geht ja vielen Menschen so. Nicht im Fußball, aber generell. Für dich ist der Super-GAU eine Verletzung. Das willst du nicht, das ist das Ätzendste. Jetzt war es auch lange weg. Alle Menschen haben ja Themen, die nicht eintreten sollen. Im Job, privat und so weiter. Was tust du dann? Also, formal, du gehst raus und tust dir was Gutes. Aber was passiert in deinem Mindset und in dir, in diesen Momenten, wo du merkst, Mann, verletzt, Mist. Was machst du jetzt, um dich zu pushen, um dich hochzuhalten?
Ja gut, es ist keine Frage, dass die erste Zeit, ich würde mal sagen, Stunden, 1-2 Tage natürlich viel Trauer ist. Also ich kann es ja jetzt von der Verletzung relativ schnell wiedergeben, wie es war. Also ich habe mich verletzt und dann war ich erstmal so, oh Gott, was ist es? Das ist ja erstmal so ein bisschen dann die große Frage. Wie lange dauert's? Was kann ich machen? Aber du weißt es nicht. Also es ist so ein bisschen Ungewissheit so. Und dann lasse ich diese Trauer und diese schlechten Momente auch erstmal zu, weil ich glaube, das muss man durchleben.
Voll.
Das gehört dazu. Das habe ich auch gelernt zuzulassen und sich dann nicht irgendwie auf Krampf abzulenken und da irgendwie rauszuziehen, weil das schiebt man nur auf. Und das ist auch zum Beispiel, wenn wir ein Spiel verlieren, das super wichtig ist oder ich persönlich ein schlechtes Spiel hatte, dann ist es das Gleiche. Zulassen, dadurch, Augen zu und durch so ein bisschen und das auch fühlen, weil dadurch schätzt man irgendwie die Momente, die dann extrem positiv sind, ja auch sehr. Und das zu lernen, diese Emotionalität auch zuzulassen, empfinde ich bei mir auch als sehr, sehr wichtig. Dann war es natürlich so, okay.
Sekunde, das ist genial, dass du das sagst, weil da kann man ja, das kann jetzt ja jeder Mensch auf sich übertragen. Wie viele Menschen drücken die Emotionen weg, wollen sie nicht haben, machen dann irgendwelche Kompensationsversuche über, weiß nicht, Saufen, Drogen und so weiter. Gibt es ja viele kreative Wege, wie man nicht fühlen muss. Wie cool, dass du das sagst. Und was wir da wieder von Sportler und Sportlerinnen lernen können, zulassen erstmal, akzeptieren. Ätzend, aber ist jetzt so.
Ja, genau. Also ich glaube, wenn du was akzeptierst, dann kannst du ja auch viel besser damit umgehen und irgendwie deine Schlüsse draus ziehen oder Energie draus ziehen und dann nach vorne blicken. Das habe ich auch gemerkt. Und deswegen war auch der entscheidende Punkt, dass ich gesagt habe, mit der Diagnose schiebe ich das aber dann weg oder schließe damit eher ein bisschen ab, weil wegschieben brauche ich ja dann nicht. Ich habe es ja durchlebt. Also schließe ich es einfach ab, weil mit dem Zeitpunkt, wo ich weiß, was ich habe, wie lange es geht und inwiefern ich das beeinflussen kann, habe ich es ja ein Stück weit mit in meiner eigenen Hand und dann geht der Blick nach vorne. Also ich akzeptiere dann die Situation und schaue nach vorne und das war für mich dann einfach in dem Kontext jetzt der beste Moment zu sagen, okay, ab jetzt geht's bergauf und ich arbeite an meinem Comeback, so gut es geht. Sagt mir, was ich
mein
tun kann.
Mein Comeback hört sich geil an. Ich bin wieder da. Ich habe auch eine neue Hitsingle, einen neuen Schlager.
Ja, beim Sport nennt man das auch so, oder?
Ja, ist cool. Comeback hört sich so groß an. Also sie war weg, ja. Jetzt ist sie wieder da.
Ja, voll. So ein kleines vielleicht.
Ja, total. Aber cool, was du sagst. Erstmal annehmen, akzeptieren. Dann hast du Fakten, das ist jetzt XY, das wird so und so lang dauern und das machst du bitte und das machst du nicht. Und dann lebst du ein wahnsinnig schönes Leben in der Zeit, weil ändern kannst du es eh nicht.
Ja, genau.
Hey, Clara, ich liebe es. Es ist richtig cool.
Ja, genau. Und deswegen war ich dann so, okay, wir sind ja nicht alleine. Also ich bin ja nicht alleine in der Rehe. Wir haben ja blöderweise ein paar Verletzte gerade. Und dann gehe ich da rein und ich so, und Mädels, was machen wir die Woche? Wollen wir ein bisschen Eisbaden gehen? Gehen wir mal in die Stadt? Machen wir dies, das? Und die sind dann so, erstmal so, ja, okay. Und dann mit den Wochen, und ich war jetzt 6 Wochen da, waren die ein bisschen aktiver und waren dann so, okay, komm, wir machen das und das. Und jetzt fliegen wir bald in Urlaub am Wochenende. Ah, mega.
Schön. Wohin
also,
geht ihr?
Malta, genau. Mhm. Also es ist ganz cool und ich glaube, natürlich fehlt ein großer Teil im Leben so, weil man, das füllt deinen Tag und danach lebst du. Du spielst du lebst normalerweise von Spiel zu Spiel und von Training zu Training und das bricht einfach weg. Aber
ist ja auch kein klassischer Job, es ist euer Leben.
Genau, also du nimmst ja deinen Beruf und dein Hobby. Also normalerweise ist das ja
du
nicht
hast
der
das
Fall.
Große Glück, dass dein Hobby bezahlt wird. Sagen wir es einfach.
Auch so, ja. und ja, deswegen bin ich dann ein großer Fan davon, einfach das Beste draus zu machen.
Ja, sehr. Wir bleiben kurz beim Tiefpunkt. Wir gehen zurück ins Jahr 2022, da war EM. Du bist damals auch schon eine der stärksten Spielerinnen gewesen. Und was kein Geheimnis war, ihr standet vor dem Halbfinale und einen Tag davor hattest du die Diagnose Corona. Das wissen wir alles, das hast du erzählt. Mich würde ganz konkret interessieren, lass uns nochmal zurückgehen zu dem Moment, in dem du, ich glaube, die 2 Streifen waren es damals, oder? Auf dem Test, die man hatte. Was ist passiert in dir? Mir geht es jetzt um das Mindset, um das Innerliche. Was ist in Clara passiert, als sie gesehen hat, shit. Ihr Lieben, wir machen kurz Pause, um im Luxus zu schwelgen. Du weißt, ich liebe Luxus. Wie könnte es als Queen auch anders sein? Dieses Mal möchten wir Danke sagen, denn wir sind zu Gast im Mandarin Oriental 5-Sterne-Hotel in München. Nicht nur, dass wir eine Deluxe Junior Suite mit Blick auf die Frauenkirche bekommen haben. Nein, sowohl die zeitlose Eleganz als auch die Geräumigkeit haben mich wirklich beeindruckt. Das i-Tüpfelchen ist es allerdings, wenn man mir das Gefühl gibt, wirklich eine Königin zu sein. Und das hat das Team geschafft. Wirklich alle wussten Bescheid, wer ich bin. Und irgendwann musste ich dann mal die Frage stellen und sagte zu einem Mitarbeiter, woher wissen Sie, wer ich bin? Und dann kam ganz schlicht und bescheiden die Antwort, unser Anspruch ist es, jeden unserer Gäste zu kennen. Und ich war baff. Selten bin ich sprachlos, dort bin ich es gewesen. Nicht zuletzt auch am Frühstücksbuffet, wo ich selbstverständlich überhaupt nicht aufstehen musste, sondern am Platz bedient worden bin, à la carte, versteht sich. Gönn dir diesen Luxus, wenn du in München bist oder wenn du einfach nur einen Drink nehmen möchtest, geh in die Ori Bar, die ist ausgezeichnet und zählt zu den besten Bars Deutschlands. Absolut zu empfehlen. Genuss pur und ich sage, ich muss aufhören zu schwärmen, sonst möchte ich nämlich direkt wieder zurück in meine Suite. Wir sagen Danke. Toll, dass wir da sein durften und das Team hat einen großartigen Job gemacht. Jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Gespräch.
Es war erstmal ganz, ganz schwierig, das zu realisieren, weil am Ende ging es mir relativ gut, aber da waren halt 2 Streifen. Aber
ist ja noch schlimmer, dass es dir gut geht sozusagen,
ja,
ne?
Genau, also klar, also es war quasi über Nacht und dann mitten in der Nacht bin ich aufgewacht und dachte, boah, die Allergie kickt wieder. Und dann Allergie-Nasenspray genommen, bin ich wieder aufgewacht, boah, das bringt ja irgendwie gar nichts. Und dann am nächsten Morgen war mir dann bewusst, okay, um die Mannschaft natürlich zu schützen und dem Ganzen natürlich auch auf die Spur zu gehen, mache ich jetzt einen Test, habe ich den Mannschaftsarzt geschrieben, okay, hier, ich mache jetzt einen Test. Und dann war relativ schnell klar, okay, ich glaube, ich habe 5 Tests gemacht.
Ja klar, da bleibt es nicht bei einem.
Nee, aber die waren alle sehr, sehr deutlich eben Corona-positiv. Und ich glaube, eine halbe Stunde später ist die Mannschaft dann losgereist zum Halbfinale und ich bin halt in meinem Zimmer sitzen geblieben.
Und was passiert da in dir?
Ja, Leere. Einfach Leere. Also, ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Ich saß da, ich dachte mir so, okay, wen rufe ich jetzt an? Okay, dann habe ich meine Eltern angerufen, geheult. Dann habe ich die Nächste angerufen, geheult. Und das Ding ist, du sitzt einfach alleine da. Also, es ist nicht mal so, dass du in deinen eigenen vier Wänden sitzt, sondern du sitzt in einem Hotelzimmer mitten in London. Deine Mannschaft ist nicht da. Also, da passiert gar nichts auf den Gängen. Du hörst nichts. Da ist ganz leise. Und ich hatte irgendwie noch ein Zimmer, wo irgendwie außerhalb unseres Teambereichs lag, was dann ein bisschen noch dazu kam. Bisschen blöder Zufall. Das heißt, ich habe einfach eine Woche lang niemanden gesehen. Zwischendrin war noch Hotelwechsel angesagt, weil sie natürlich dann das Finale erreicht haben. Dann musste ich da in einem einzelnen Shuttle dahin. Es war, also, da sind so eine Sache nach der anderen zusammengekommen. Und die ersten 3-4 Tage, die waren echt sehr, sehr heftig. Also, sehr viel Einsamkeit, einfach alleine. Ich dachte dann so, okay, dann lese ich ein Buch oder ich mache mein Studium weiter. Aber ich glaube wirklich, jetzt im Nachhinein, ich saß einfach nur im Zimmer. Also ich habe nichts gemacht.
Ist das ein bisschen wie ein Unfall, glaubst du? Man sieht das, aber man ist handlungsunfähig.
Ja, glaube ich schon.
Du siehst, das ist schlimm. Jetzt sollte man auch irgendwas tun, aber man steht, sitzt einfach wie angewurzelt da und denkt sich, keine Ahnung.
Ja, genau. Also ich glaube, das eine ist ja dann noch, okay, da ist jetzt gerade irgendwie ein Riesenturnier, das man verpasst. Das ist ja, also darüber könntest du ja noch hinwegsehen. Natürlich in dem Moment als Sportler extrem schwierig, aber es geht ja noch darum, dass du einfach nicht mal in deinen vier Wänden bist, du bist einfach in einem Hotelzimmer so. Und das wünscht man, glaube ich, keinem. Also Corona zu haben ist das eine, aber dann ist man ja gerne in seinem eigenen Bett oder in seiner eigenen Küche und kocht sich was und alles. Aber bei mir wurde das Essen halt vor die Tür gestellt. Dann habe ich die Tür aufgemacht, rein, habe gegessen, habe es wieder vor die Tür gestellt. So, also ich konnte auch gar nichts machen, weil ich hatte ja nur einen Schreibtisch, ein Bett und ein Bad. Also
vielleicht ein bisschen aufpassen, nicht durchzudrehen.
Ja.
Ja, ja, Einsamkeit ist auch das Wort, was ich so im Kopf hatte. Und du hast es jetzt irgendwie auch bestätigt. Einsam, ich glaube, einsamer geht's fast nicht. Ne, Family nicht da, anonymes Hotel, blöd auch in dem Moment, Mannschaft nicht da. Also du fühlst dich wahrscheinlich wirklich wie, ich bin hier der einzige Mensch auf diesem Planeten.
Ja, klar, ich konnte dann irgendwie natürlich auch mal rausgehen und alleine spazieren, aber auch nicht, wenn die Mannschaft da war, weil du willst ja auch wirklich keinen anstecken, so. Und genau, aber dann kam, glaube ich, wieder so ein bisschen mein Mindset und dann habe ich ja angefangen, jedem so ein kleines Herz zu häkeln.
Ja.
Und hab dann Schlüsselanhänger mir liefern lassen ins Hotelzimmer.
Ja, du bist wieder in die Kreativität gegangen.
Und das hat mir extrem geholfen, weil ich so wenigstens 0,01% vielleicht die Chance hatte, den Mädels irgendwas mitzugeben für dieses große Spiel.
Was wunderschön ist, da kommen wir auch gleich hin zurück. Einmal kurz nochmal zur Situation mit Covid und dann haken wir das ab. Das ist ja zum Glück auch vorbei. Gab es nicht eine Millisekunde den Gedanken, ich verschweige dieses Testergebnis, weil ich fühle mich ja fit und gut, ich will dahin, ich stehe auf dem Platz, ich spiele das Halbfinale?
Also das Halbfinale war in dem Sinne nicht möglich, weil ich da schon so ein bisschen was gemerkt habe. So, da habe ich gemerkt, okay, ich habe das tatsächlich, das ist jetzt kein Fake, so.
Ah, okay.
Und da war ich dann noch irgendwie noch mehr so in Schockstarre oder so ein bisschen. Da hat man gar nicht drüber nachgedacht. Dann hat man natürlich versucht, okay, hoffentlich kann sie das Finale dann spielen. Und da hat man wirklich jeden Tag 3-4 Tests gemacht, um einfach zu gucken, okay, wie ist der Verlauf, aber keine Chance. Also zusätzlich kam dann noch Ungewissheit. Also es war Einsamkeit.
Ohnmacht und Ungewissheit.
Ja, also
man reiche mir einen Strick.
Also es war wirklich so, du bist am nächsten Morgen aufgewacht und hast einfach gehofft, das wird weniger. Also
es war nur ein Traum.
War ein Traum und hoffentlich wird dieser Strich weniger. Aber ja, er wurde immer mehr.
Wahnsinn. So. Mhm.
Und dann mit jedem Test hast du gehofft, okay, komm, das schaffe ich. Und ich habe wirklich bis zum Finaltag die Hoffnung gehabt, es klappt. Und am Finaltag war es dann wirklich so, dass man sagen konnte, du kannst wenigstens auf die Ränge. Dann war ich so, okay, größter Tag meines Lebens. Also dieses Finale in Wembley, nicht aus dem Hotelzimmer alleine zu schauen,
ja.
Ich war überglücklich.
Das war schon mal eine Riesenerrungenschaft, ja, ne? Ich darf wieder zurück ins Leben, ich darf teilhaben. Ja, schon eine schlimme Erfahrung. Unabhängig jetzt mal des Spiels, sondern das, was in dir passiert. Dieses, die ganzen Gefühle, die da sind, diese Situation, in der du sitzt, ganz eklig.
Ja, sehr. Vor allem, du rechnest da ja nicht mit. Also, ich habe, glaube ich, die ersten zwei Wochen des Turniers waren zu dem Zeitpunkt die besten Spiele, die ich gemacht habe. So. Also, ich hatte ganz viel Impact auf unsere Spiele. Ich konnte da irgendwie meinen Stiefel runterspielen. Und von heute auf morgen wird dir das einfach verweigert. Und ich war halt wieder so im Flow. Und dann, du rechnest halt einfach nicht damit. So, natürlich, du weißt, es ist gerade und es ist super präsent und zwei, drei aus der Mannschaft hatten es ja auch erwischt. Aber du bist ja so positiv und optimistisch und sagst, nee, komm, das kriege ich jetzt nicht.
Ja.
Und dann?
Ja, ja. Und dann warst du positiv, also trotz positiv, da hast du ja auch einen Beitrag zu gemacht. Ja. Ja, ja, furchtbar. Haken dran, das ist zum Glück vorbei. Weiter geht's. Gehäkelt wird immer noch, das ist geblieben. Das ist ja auch immer wieder präsent, auch für WM und Co. Für was steht das für dich? Es ist kreativ, das hast du schon gesagt. Was geht in dir vor, wenn du häkelst? Was passiert da mit dir?
Also ich bin dann sehr konzentriert und sehr detailverliebt. Das ist was mir unglaublich Spaß macht. Und vor allem, und ich glaube, das ist das, was mich so ein bisschen auch dazu gebracht habe. Es ist was du eigenständig machst und du siehst, wie es entsteht. Und das liebe ich so. Das ist auch, wenn ich jetzt so ein bisschen meine Karriere anschaue oder alles mögliche, es kann egal was sein, wenn ich sehe, dass jemand was selbst macht und es wächst und immer detailverliebter, cooler, schöner wird, dann will ich das inspirieren. Ich finde das einfach so, so cool. Und dann noch zusätzlich gebe ich es halt oder verschenke ich es super gerne. Und das ist was ganz, ganz Persönliches dann.
Sehr. Ja, ja, klar. Ja.
Und deswegen mache ich das extrem gern.
Ja. Ja, dann hast du damals ja auch die Erlöse verdoppelt, ne? Das Schenken ist ein großer Teil davon. Und der Entstehungsprozess, das ist total nachvollziehbar für mich, weil auch beim Fußball produzierst du ja eigentlich nichts. Ja, die Ergebnisse kann ich alle nachlesen. Die stehen festgeschrieben. Aber es gibt kein... Deine Füße haben kein Ergebnis produziert, was man sieht. Und beim Häkeln und auch beim Keramikbemalen, du siehst es halt, ne? Du hast am Schluss etwas da, wo du sagen kannst, Gegenstand geschaffen von mir, sichtbar, materiell. So, ja.
Genau, und irgendwie das dann zu beeinflussen und irgendwie da seine Kreativität ausleben zu können und die eben direkt so sichtbar zu haben, das ist richtig cool. Und eben, um so ein bisschen die Parallele zum Fußball zu finden, ich glaube, ich bin auch ein Typ, der so diese kleinen Schritte in der Entwicklung extrem schätzt. Also wenn ich dann irgendwie nach einem Spiel merke, boah, heute hatte ich diese Leichtigkeit oder heute hatte ich irgendwie so zwei, drei Momente, wo ich eine sehr, sehr hohe Frustrationstoleranz quasi aushalten konnte, dann ist das für mich auch so ein kleiner Schritt und das gibt mir so viel Energie, viel mehr, wie wenn ich jetzt einen Assist mache oder jetzt wieder oder ich da irgendwie meinen Teil dazu beitragen konnte. Ich glaube, auf Dauer werden mir diese kleinen Entwicklungsschritte ja viel mehr helfen als jetzt das eine Tor. Und deswegen finde ich das, glaube ich, so cool.
Ja, ja, spannend. Was ist das Schönste, was du jemals gehäkelt hast? Was findest du selbst?
Wow. Spannend. Ich glaube, ich würde, und den mache ich auch am liebsten, ist diesen Frosch, den ich damals auch versteigert hatte. Den finde ich einfach total süß.
Lieben wir sehr, ne? Ja. Ja, cool. Und demnächst gibt's auch Frösche aus Keramik wahrscheinlich.
Könnte ich machen, ne?
Könntest du machen. Ja, also ich wäre ja mehr Typ häkeln, weil da werden die Hände nicht dreckig. Ich finde das ja ganz furchtbar, wenn die Hände
okay,
so...
okay, verstehe.
Weißt, und dann wird der Ton und der Keramik so ein bisschen trocken an den Händen und dann wird das so grau und dann... Aber gut, ich meine, du stehst auf einem Fußballplatz bei Wind und Wetter.
Ja, eben.
Verstehst du, ich nicht.
Verstehe ich.
Ja.
Nee, beim Keramikbemalen bin ich eher so ein bisschen alltagstauglich. Da bin ich dann so, okay, jetzt mache ich mal eine Kaffeetasse und dann noch eine Müsli-Schüssel.
Ja.
Und aus der bereite ich mir dann mein Frühstück vor.
Quasi. Genau, was wir brauchen können, was Praktisches. Ja, by the way, das hört sich so nach Baden-Württemberg an, da kommst du her, ich ja auch, das verbindet uns, so weit sind wir gar nicht auseinander. Wir haben beide gut versteckt, dass wir daherkommen, sprachlich zumindest.
Oder?
Ne? Ja.
Ich finde, das hört man uns nicht an.
Nee.
Aber ich bin auch Hochdeutsch. Nee, ich bin Hochdeutsch aufgewachsen.
Ja, ich auch.
Ja.
Aber ich habe ja lange in Berlin gelebt, mhm, und da hieß es immer, ach, das hört man gar nicht, dass du daherkommst. Und es war für mich das größte Kompliment. Weil, mhm, ich denke immer so, ich mag unseren Dialekt nicht so gerne.
Nee. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von.
Kannst du?
Nee.
Kannst du nicht, gell?
Nee, nicht gar, so richtig. Nee, gar nicht.
Gar nicht.
Gar nicht. Also gar nichts. Ja.
Abwehrende Handbewegung, gar nicht. Nein.
Also ich kann dir da jetzt gar keinen Satz sagen.
Nee, gut. Gut, wir geben dem Slang in Baden-Württemberg die gelbe Karte.
Ja, so, gerne.
Sehr gut. Sag mal, sichtbar sind deine Häkelfiguren. Sichtbar seid ja ihr auch als Frauen und du im Fußball. Und damit, das weißt du selber, geht auch Verantwortung einher. Was bedeutet das für dich?
Ich würde erstmal sagen, eine sehr, sehr positive Verantwortung, weil wir es geschafft haben, dass wir für Mädels Vorbilder sind. Natürlich wissen wir auch, dass wir uns, dass wir oft unter Beobachtung stehen, dass wir da einfach verantwortlich handeln müssen und da irgendwie einfach den Frauenfußball repräsentieren in dem Sinne. Aber ich glaube, mit den Werten, die der Frauenfußball verkörpert und wir sehr, sehr authentisch sind und, glaube ich, auch nach außen wirken, fällt es uns einfach, diese Verantwortung zu füllen.
Hm. Was ist der wichtigste Wert für dich?
Nahbarkeit. Nahbarkeit und Authentizität, genau. Einfach zu wissen, ich brauche mich nicht verstellen und meine Art schafft es zusätzlich auch zu den Fans nahbar zu sein. Und ich glaube, daraus ziehen beide Parteien sehr viel Energie und die braucht es einfach, um den Sport nach vorne zu bringen.
Hm, total. Dass du nahbar bist, passt natürlich auch gut zu unserem Eingangsgespräch, ne? Wie wichtig dir das ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es ab einem gewissen Punkt, wenn das, wie ich finde, glücklicherweise so weitergeht mit der Beliebtheit und der Menge an Menschen, die euch zuschauen, wird es vielleicht schwieriger, nicht, dass du unnahbar wirst, aber wenn die Stadien immer voll und groß sind, es wird wahrscheinlich schwieriger, an dich ranzukommen. Aber die Authentizität, die kannst du auf jeden Fall ja immer, immer behalten.
Ich glaube, das ist auch in den nächsten Jahren wird es so ein bisschen der Key-Moment oder der Schlüssel werden für den Frauenfußball, dass man sagt, wir wollen, dass er wächst und dass er größer wird, dass er an mehr Aufmerksamkeit gewinnt. Aber es ist ganz wichtig, dass man das auf natürlichem Wege macht und Schritt für Schritt. Weil es würde niemandem jetzt was bringen, wenn man da jetzt Millionen reinballert und dann am Ende sind die Stadien voll, aber dieser ganze Vibe
die
und die ganzen
leer.
Werte, genau, gehen verloren. Mhm. So, und deswegen bin ich dann ein großer Fan von peu à peu und natürlich auch mit sehr viel Druck an manchen Stellen diese Schritte zu gehen, aber niemals die Werte des Frauenfußballs zu verlieren.
Hm. Ja, dir könnte man deine Nahbarkeit nicht wegnehmen, ne? Weil dann wäre es wieder für dich nicht stimmig und dann ist es viel mit der Leichtigkeit. Wenn man dir Druck macht, ne? Sei anders, dann da würde es wahrscheinlich dagegen gehen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Also, ja.
Wie kann man, jetzt hast du gerade gesagt, okay, natürlich, mit Geld kann man immer vieles tun, aber was gibt es noch für Hebel, die ihr habt, um das langsam wachsen zu lassen?
Wir Sportlerinnen können unsere Persönlichkeit preisgeben. Ich glaube, wir können für dann die junge Generation jetzt, die kleinen Mädels, einfach vorangehen. Wir können denen Tipps geben, wir können denen nahbar sein, wir können denen zeigen, wie man den eigenen Weg kreieren kann. Und ich glaube, dass wir da auch gute Mittel gefunden haben. Wenn ich jetzt Julies Buch anschaue zum Beispiel, viele junge Mädels lesen das bestimmt und ziehen da ganz viel Energie raus, hören oder lesen, was man genau machen kann, wie sie es geschafft hat, auf was sie geachtet hat. Und wenn wir schaffen, die jetzt 10, 12, 13-Jährige einfach da zu motivieren, den Mut zuzusprechen, Selbstvertrauen zu tanken, dann sind genau das die, die in 10 Jahren dann den Frauenfußball beleben und hoffentlich erreichen wir viel Masse, dann wird der Frauenfußball immer größer und ich glaube, das ist das, was wir machen können, also mit unserer Persönlichkeit, also die zeigen und nicht schüchtern sein, sondern eben genau solche Sachen auch anzunehmen und darüber zu reden und zu zeigen, hey, wir haben eine coole Persönlichkeit, was die auszeichnet und einfach ja das preisgeben.
Ja, sehr. Und das würdet ihr auch bei den Altersgleichen beziehungsweise bei den jungen Mädchen und Frauen am besten anfangen, weil die am meisten Empowerment brauchen.
Ja, und die ja die Zukunft sind dann für den Frauenfußball.
Ja, auf jeden Fall. Würdest du dich selbst als Marke betrachten?
Oh, das ist eine gute Frage. Vielleicht bin ich auf dem Weg dorthin. Aber jetzt noch nicht so, dass man, glaube ich, meinen Namen hört und direkt eine Assoziation damit hat. Da gibt es, glaube ich, andere Sportlerinnen, die das schon eher haben. Aber auch da sehe ich, dass das sich, glaube ich, natürlich entwickeln wird und meine Präsenz in den Medien oder als Marke auch immer größer wird. Und ich dem weder jetzt entgegenwirke noch pushe, sondern es einfach so zulasse, wie es kommt.
Ah ja, okay. Interessant. Ich denke, ja, du bist auf jeden Fall eine Marke und du hast ja deine Community und deine treuen Fans und FollowerInnen. Du hast eine Reichweite, die kannst du ja theoretisch auch jetzt schon nutzen, um genau das zu tun, ne? Immer wieder zu bestärken, Vorbild zu sein, zu leuchten, aber du lässt das in deinem Tempo wachsen.
Ja, voll. Also natürlich bin ich auf Social Media und alles unterwegs, aber eher verhalten, würde ich sagen. Ich könnte das natürlich noch ein bisschen mehr provozieren oder einfach mehr ausleben, aber ich bin auch der Meinung, ich spiele Fußball und das mache ich gerne und darauf fokussiere ich mich und der Rest kommt so ein bisschen dazu und wenn es sich zulässt, wenn ich Zeit habe und die Energie habe, dann investiere ich da auf jeden Fall auch gerne rein und ich glaube, mit dem Kinderbuch, das ich veröffentlicht habe in dem Sinne, habe ich auch dazu einen großen Teil dazu beigetragen, um einfach Kids in jungen Jahren abzuholen.
Ja, definitiv, sehr. Insta oder Social Media, da bist du noch ein bisschen stiller, genau. Ich finde, da könntest du, aber das ist mein Ding, ne? Aber ich sehe dann immer sofort, da könntest du ja ganz viel machen. Ich sehe aber auch den Punkt, du bist halt eine Fußballspielerin und du möchtest Fußball spielen und alles, was du drumherum machen würdest. Leute, heute gehe ich zum Training. Ich bin wieder auf dem Platz, ich bin in der Kabine, wir sind im Bus, wir sind im Hotel. Das wäre auch Stress zu einem gewissen Teil dann. Dann hättest du so ein, ja, das ist ein Job.
Ja, genau. Natürlich kann man da einen Mix finden, keine Frage. Aber da habe ich mich jetzt noch nicht so mit auseinandergesetzt beziehungsweise sehr viel Augenmerk drauf gegeben. Mhm. Das könnte ich natürlich machen, keine Frage. Aber gerade bin ich noch in der Phase so ein bisschen, wo ich sage, am liebsten zeige ich oder möchte ich die Präsenz so ein bisschen auf dem Fußballplatz wiedergeben, mit meiner Art und Weise, wie ich spiele.
Ja.
Dass ich einfach begeistern spiele, dass ich mit dieser Leichtigkeit spiele, mit ganz viel Freude, Mut, dieses Eins gegen Eins, dieses Kreative. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, worin ich mich sehe und da gerne vorangehen will und Verantwortung übernehmen, dass ich sage, ja, auf dem Platz soll man mir einfach anmerken, dass es mir Spaß macht und so die Menschen begeistern.
Das tun wir, das sehen wir auf jeden Fall. Ich habe aber auch in deinen Vlog reingeschaut, den ihr gemacht habt. Ich fand's sehr witzig. Ich fand's richtig interessant auch. Also auch, weißt du, da bist du nicht auf dem Platz, aber eine coole Energy, die du rüberbringst, wie ihr da durchrennt, das war großes Kino. Mehr davon.
Ja, krass, weil es war das erste Mal und wir wurden da so ein bisschen überrumpelt. So, habt ihr Lust, in 2 Tagen so einen Vlog zu machen? Wir so, ja, her damit, komm, probieren wir aus. Und es war eigentlich super natürlich. Wir haben da unsere normalen Abläufe gemacht, die ich ja so auch noch gar nicht kannte, weil ich ja nicht so oft verletzt bin. Also ich war da ein bisschen verloren auch. Aber es war gut und dann haben wir halt einfach ein bisschen blöd rumgelabert. Aber ich glaube, es kam ganz gut an.
Genau, und ich glaube genau deswegen. Einfach euch ins kalte Wasser geschubst, was man gar nicht merkt, sondern weil ihr authentisch seid, weil ihr natürlich seid und weil ihr einfach ein bisschen rumalbert und weil es spannend ist, Einblicke zu bekommen. Was macht ihr denn da? So, sehr witzig, auch deine Art gerade, so ein bisschen kerniger, ich fand's ganz, ganz großes Kino. Sag mal, du bist ja noch wahnsinnig jung, ne, und wahrscheinlich ist es immer uncool, aufs Alter reduziert zu werden. Ich möchte dich auch gar nicht darauf reduzieren, ich möchte es nur an der Stelle hervorheben, da kommt ja noch so viel in deinem Leben und da ist aber auch schon so viel passiert. Wie guckst denn du auf dein Leben bis jetzt?
Ja, ich glaube genau so, also ich hänge da irgendwo gerade dazwischen, also gefühlt schon 7 Jahre im Profifußball, aber da kommen ja vielleicht noch 8. Also so, ich bin, glaube ich, gerade genau in der Mitte und mache mir aber wenig Gedanken drüber. Also ich genieße es sehr, dass ich im Moment meine Karriere so durchleben kann und auch so positiv. Natürlich habe ich da einen großen Einfluss drauf, aber trotzdem muss ja erstmal alles so laufen. Da bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Hab aber natürlich, wie man es als Sportler hat, auch noch große Ambitionen und Träume und freue mich auch darauf, denen nachzugehen. Merk aber auch genau in so einer Phase wie jetzt gerade, wo man verletzt ist, dass selbst nach der Karriere schon noch so coole Sachen auf einen warten und dass ich das auch kaum erwarten kann, irgendwie dann, also jetzt hast nur du die Clara Bühl zu sein ohne den Fußball.
Jetzt hast du ja wieder so viele Fässer aufgemacht. Wir bleiben erstmal kurz beim Fußball.
Okay.
Was hat man denn noch, ich frage ganz provokant, was hat man denn noch für Träume und Ziele, wenn man so weit oben steht? Du gehörst doch jetzt schon zu den 10 besten Fußballerinnen der Welt. Wo willst du denn hin? Die Beste sein? Die Nummer 1? Oder was ist das?
Ja, Träume hat man ja, oder?
Also sollst du? Träum groß, träum noch weiter, Schuldige. Mir bleibt hier die Sprache weg, verstehst du? Nee, sag mal, es ist ja super spannend, weil weißt du, ich mache das ja nicht, um dich zu ärgern, sondern von außen gesehen könnte man ja sagen, wo will die denn noch hin? Die hat doch alles. Also, aber erzähl gerne, ist super spannend.
Also grundsätzlich, glaube ich, habe ich einen sehr guten Mix gefunden von, ich bin total stolz darauf und genieße welchen Status oder welches Leistungsniveau ich mir aufgebaut habe und freue mich immer, wenn ich das abrufen kann. Trotzdem kitzelt dann irgendwie immer noch der Moment zu sagen, okay, kann ich das noch weiter nach oben schieben? Und ich glaube, so ein bisschen, was ich mir als Ziel meiner Karriere gesetzt habe, ist zu wissen, wo meine visuellen, virtuellen 100% sind. Die kannst du nicht messen in dem Sinne. Aber so, ich habe immer noch das Gefühl, ich kann da noch was rausholen. Ich glaube, ich kann das auch nur selbst und subjektiv einschätzen, weil das schwer zu messen ist, aber da habe ich immer noch so das Gefühl, okay, da hängen noch irgendwo ein paar Prozente und die möchte ich erreichen. Das ist so ein bisschen mein persönliches Ziel. Und dann natürlich internationale Titel. Ich glaube, das ist das, was mir noch fehlt.
Ja. Ja, aber das ist total spannend. Guck mal, danke für den Einblick. Es geht gar nicht um was Äußeres. Ja, wir sagen, du bist eine der 10 besten Fußballerinnen. Das ist wieder was von außen, was schon irgendwie messbar ist. Aber dir geht's im Kern gar nicht darum. Dir geht's darum, du hast ein Gefühl von, da geht noch mehr. Und das kann ich total gut nachvollziehen. Und du forderst dich selbst heraus und sagst, Clara, jetzt schauen wir mal, wie weit geht's hier noch und was ist da noch drin? Kleines, entschuldige, Mensch, ich habe nie, also heute verschlägt's mir die Sprache. Wo geht's da noch hin für mich? Der innere Vergleich, du vergleichst dich glücklicherweise nur mit dir selbst und nicht mit den anderen, zumindest in dieser Beschreibung, um zu sehen, was ist möglich für mich. Und das finde ich sehr spannend, ja, definitiv. Das kann nämlich am Schluss keiner bewerten, außer du selbst.
Ja, genau. Und deswegen nochmal zu dieser Leichtigkeit zurück. Also, ich glaube, die hat halt auch so ein paar Prozent noch angelockt.
Ah!
Und jetzt gilt's halt so ein bisschen noch weiter rauszufinden, okay, wo sind noch so ein bisschen, ja, verdeckte Bereiche, die man quasi, also die mir helfen könnten, das noch zu pushen. Und das ist ja so ein bisschen das Spannende. Aber die Kunst ist dann einfach, sich davon nicht unter Druck setzen zu lassen, sondern trotzdem, sobald es auf das Spielfeld geht, genießt man das Hier und Jetzt, so das Momentum, dieses, okay, was habe ich mir aufgebaut, jetzt gilt es, das einfach abzurufen. Und so ein bisschen im Training und außenrum kann man dann so ein bisschen rausfinden, okay, wo hängen die paar Prozente noch? Aber die Kunst ist es dann eben, wenn es drauf ankommt, sich darauf zu verlassen, was man sich aufgebaut hat.
Das finde ich sehr inspirierend. Ich glaube, da können sich viele eine Scheibe von abschneiden. Nämlich auf der einen Seite ambitioniert zu sein, das ist super, das sind ganz viele Menschen. Aber dann auf dem Platz bei dir und bei anderen ist es eben ein anderer Platz, wo sie stehen, dann zu sagen, und jetzt bin ich hier im Moment, im Hier und Jetzt. Und ich weiß, was ich kann und was ich mir aufgebaut habe und jetzt wird gespielt.
Das ja, genau, weil sonst kann man ja nicht schätzen, was man sich schon erarbeitet hat.
Ja, das tun ja auch ganz viele nicht, klar.
Genau, du schiebst es ja ewig hin und dann ist der Moment vorbei und dann denkst du so, okay, und wann habe ich es genossen?
Und das ist das Problem von ganz vielen Menschen. Ja. Genau, die leben immer auf was noch Größeres, noch Besseres, noch Schnelleres hin. Und jetzt ist nie gut genug. Und dann sind die alt und dann sterben die und dann bereuen die das. Und die Gefahr besteht bei dir nicht. Das attestiere ich dir heute hier schwarz auf weiß, wenn du es möchtest. Neben deinem Genesungsbericht. Mit diesem Mindset, und da schließt sich ja fast ein Kreis, Wirst du am Schluss super zufrieden da sitzen, weil du sagst, ich habe den Moment immer genossen und ich wusste zu jeder Zeit, das habe ich mir aufgebaut, da sind noch Prozente drin, aber da geht vielleicht auch noch was, aber in dem Moment habe ich es sehr genossen.
Ja, ja, so ein bisschen. Und ich glaube, das Mindset hat mich jetzt auch dahin gebracht, wo ich bin. Das kann ich so sagen.
Offensichtlich, ja. Sag mal, und jetzt ist ja so eine Sportlerkarriere tatsächlich nicht mit 65 vorbei, sondern die wird irgendwann enden. Wann glaubst du, endet die? Jetzt hast du gerade von plus 8 Jahren gesprochen, da wärst du aber erst 33, das ist noch zu jung, oder?
Naja.
35, 36, 37 kann man schon werden,
nee,
oder?
Nee, nicht so lang.
Nicht mehr?
Also ich bin ja ein unglaublicher Familienmensch.
Yes.
Und eigentlich, das sage ich jetzt mal so, eigentlich wollte ich ja nicht Fußballerin werden. Also... Da bin ich ja so ein bisschen reingestolpert.
Das ist so lustig, wenn du das so sagst.
Also ich wollte einfach mal kleine Familie haben, auf dem Dorf leben und Grundschullehrerin.
So. Ja, ja, ja.
Das hat ja irgendwie dann nicht so geklappt.
Nein.
Auf einer sehr, 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 sehr positiven Art und Weise. Aber trotzdem ist es ja was, was ich mir noch wünsche und worauf ich mich auch freue. Und deswegen... Man weiß nie, wie lange man dann noch spielt und was da alles noch dazukommt. Und natürlich, wenn ich jetzt mit 31 in meiner Prime bin, dann werde ich nicht mit 32 aufhören, das ist klar. Aber ich glaube, dass vieles passieren muss, dass ich über 34 noch spiele.
Ah, okay. Und dann ist es ja so, dann hast du noch ein bisschen Leben vor dir. Einiges hoffentlich. Und du hast gerade schon angedeutet, es wird auch da kommt noch so viel und da wird auch noch was danach kommen. Das war eines der Fässer, wo ich meinte, jetzt hast du mehrere Fässer aufgemacht. Was kommt denn dann? Familie? Kommt vielleicht eine Schule? Also du wirst noch was arbeiten müssen zwangsläufig, oder?
Ja. Also
das ist ja die Ungerechtigkeit, die ich empfinde. Du gehst ja nicht mit Multimillionen da raus mit 34. Also ich wünsche dir, das vielleicht ist bis dahin auch soweit. Aber du kannst wahrscheinlich nicht sagen, ab jetzt wird gechillt. Sondern es wird auf jeden Fall noch eine berufliche Station kommen, oder?
Ja, genau. Also wenn der Frauenfußball jetzt nicht von heute auf morgen explodiert, dann wird es der Fall sein. Aber ich glaube, dass dieser Fakt uns auch ganz, ganz viel gesunden Menschenverstand gibt. So. Und uns vielleicht einfach
die Männer verloren
vielleicht
haben.
im normalen Leben hält. Ja. So, und darüber sind wir auch ein Stück weit dankbar. Natürlich, so ein Mix wäre gut, aber darin wird sich der Frauenfußball auch entwickeln. Deswegen wird definitiv nach der Karriere vielleicht nochmal ein ganz anderer Job kommen müssen und wird auch, und darauf freue ich mich auch. Welche Richtung, weiß ich jetzt nicht. Also wenn ich jetzt Grundschule nochmal machen müsste, müsste ich nochmal studieren.
Ja, aber Backup hast du ja mit Studium, nicht Richtung Lehramt. Aber
genau, weil das war leider nicht möglich. Aber ich denke, ich werde irgendwas in die Richtung irgendwie so Medienmanagement machen, aber in Kombination mit der Sportbranche einfach, weil mir das ja unglaublich viel Spaß macht.
Mhm. Sportliches Häkeln. Mindset-Häkeln. Du merkst schon, ne? Ich bin da hinten dran mit Business Development. Ich mache mir da Gedanken.
Quatsch. Nee, da kann man ja kreativ sein.
Da kann man kreativ sein, definitiv. Nee, aber es wird was kommen. Okay, das ist noch nicht ganz klar, was. Das zeichnet dich aber auch sehr aus, weil du lebst halt im Moment. Jetzt ist Sportlerkarriere da. Nicht avisiert, aber trotzdem ist so gekommen.
Genau.
Ja, cool. Es ist sehr spannend.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, was noch kommt. Also man weiß es nie. Ich glaube, einerseits die sportliche Karriere kannst du nicht planen. Du triffst manchmal Entscheidungen, die kommen auch einfach ganz anders, kannst du nicht beeinflussen so. Und dann den richtigen Moment halt auch zu finden, weil man sagt, das lege ich jetzt beiseite und dann kommt was ganz anderes, weil es sind ja quasi zwei Jobleben, die dann auf mich zukommen. Also das ist auch cool. Also ich kann jetzt irgendwie 15 Jahre, 20 Jahre das eine machen und dann mache ich nochmal 20, 30 Jahre das andere. Das ist ja eigentlich was total Cooles auch.
Ich finde es auch sehr inspirierend.
Voll. Also du musst dich nicht einmal im Leben festlegen, sondern du hast zwei Chancen.
Genau. Also der Typ Beamte, der gerne alles immer gleich hat, der wird sagen, Horror, ich finde es auch total cool, dass du da noch ganz viel hast, wo du gar nicht weißt, du weißt im Fußball nicht, was noch alles kommt und du weißt nicht, was danach alles kommt. Ich finde es auch sehr spannend.
Ja.
Das ist eine coole Reise, das ist ein Abenteuer.
Ja, diese Ungewissheit, die wird ja meistens immer so ein bisschen als negativ behaftet, aber da steckt ja auch so viel Positives drin. Es muss ja nicht negativ sein.
Ich finde das, was du jetzt hast, den Status quo, gar nicht zweifelhaft.
Ja,
ich finde, wenn man hört, jemand ist gut im Fußball, egal ob Junge oder Mädchen, mit 11, 12 Jahren, und dann heißt es, die könnte Profisportler werden, dann denke ich immer so, oh Gott, und was ist, wenn das nicht klappt? Und dann hast du so eine schlimme Verletzung, dass die Karriere vorbei ist. Was machst du denn dann im Leben? Das ist das, aber da bist du längst drüber hinweg. Du bist ja oben angekommen, du bist da etabliert von dem her. Jetzt ist doch einfach eine Journey.
Jetzt genieße ich es erstmal.
Jetzt genießt du es. Ja. Sag mal, hast du bei all dem Genießen auch irgendwo Zweifel im Leben manchmal?
Boah.
Sau oder bringt dich etwas zum Verzweifeln? Du lachst, da ist ein Gedanke. Teil, komm.
Nur ich mich selbst.
Okay.
Nee. Also jetzt nicht irgendwie was Externes. Ich glaube, man denkt ja viel drüber nach und über sich und dies und das, aber es hat nichts Externes oder so, wo ich jetzt
zweifle. Woran verzweifelst du mit dir selbst?
Ja, manchmal an meiner Tollpatschigkeit oder manchmal an Sachen, die passieren irgendwie so ein bisschen. Man hat ja auch mal Phasen, die vielleicht nicht so gut sind. Die merken andere nicht, aber natürlich Zweifel sind, glaube ich, immer ein Stück weiter.
Hm. Gibt es auch, dass du manchmal so ein bisschen impostermäßig, das haben ja viele, dass du an einem schlechten Tag zu Hause liegst und denkst, ich kann eigentlich gar nichts und irgendwann stellen die das fest. Gibt es das auch im Sport oder haben das mehr die SchauspielerInnen, Comedians und Co., die auf der Bühne sind, wo es nicht so, ich meine, bei dir ist das auch viel messbar mit wie viele Tore und Chancen und so weiter, aber gibt es das trotzdem, dass du manchmal denkst, ich kann eigentlich gar nicht so viel?
Ich glaube schon, ja. Es gibt Momente, wo man wirklich eben in dieser Gedankenspirale so ein bisschen gefesselt ist. Mir hilft es dann einfach, drüber zu reden und es wieder zu akzeptieren. Das ist so ein bisschen das Ding, was ich halt rausgefunden habe. Okay, das darf auch da sein. Das ist auch gut, wenn es da ist, weil es dazugehört. Und das dann zuzulassen, aber halt nicht zu lange, aber das wirklich auch zu durchleben, damit man genau weiß, was es ist und wie tiefgründig es ist oder wie intensiv es ist. Aber das dann zu akzeptieren und dann einfach sich bewusst abzulenken oder bewusst darüber zu reden. Und dann, ja, verfliegt es auch wieder.
Wow, was hast du für ein Talent, so einen runden Punkt zu finden für dieses Gespräch. Wir sind da angekommen, wo wir am Anfang gestartet sind. Es geht darum, die Dinge zu akzeptieren, wenn sie da sind, vor allem die negativen, und sie zu durchfühlen und zu durchleben. Und dann aber zu sagen, wenn wir wissen, was es ist, wie lange es dauert, egal was, und jetzt machen wir das Beste draus.
Ja, und dann brauchst du natürlich auch ein super Umfeld, die dir helfen, also die dich ablenken, die mit dir was unternehmen, die für dich da sind, die einfach mal nur zuhören.
Die einfach mal nach Malta fliegen mit dir.
Die mit mir nach Malta fliegen, um mein Privatleben auszuleben.
Ja.
So nämlich.
Ja, die brauchen wir natürlich, auf jeden Fall. Ich sag das deshalb, weil die Zeit ist schon wieder um. Wie krass, oder? Ja, es war jetzt schon fast eine Stunde. Wir sind noch nicht ganz fertig, da kommt noch was. Aber wir werden bei einer Stunde landen. Krass,
sehr gut,
oder?
Ja. Das ging schnell vorbei.
Und übrigens habe ich mir gerade so überlegt, während du gesprochen hast, weil mich das auch sehr inspiriert hat. Du kommst ja auf jeden Fall ein zweites Mal, und zwar nach der Fußballerkarriere, ne?
Ja, das machen wir.
Also wir sehen uns in 8 bis 10 Jahren irgendwann, sehen wir uns wieder.
Da bin ich mal gespannt, wann wir uns sehen.
Und dann will ich wissen, Clara, was geht so, was ist jetzt, wenn du dann in Rente bist als sehr junge Frau. Pass auf. Du bist die Erste, die den rosa Koffer sieht. Bisher war das immer ein Gefäß. Wir haben jetzt ein bisschen was verändert. Vor uns, für die, die es nicht sehen können, weil sie nur zuhören, steht ein rosa Koffer. Das ist mein rosa Koffer. Den habe ich schon, seit ich 4 Jahre alt bin. Long story, genau, da waren früher meine Klamotten drin. Ich bin ja Scheidungskind und durfte meinen Vater alle 2 Wochen besuchen. Heute ist da mein Mut drin. Weil wir alle brauchen Mut und ich auch. Und heute habe ich da meinen Mut reingepackt. Deswegen ist der rosa Koffer immer dabei. Und für dich ist da drin, ich klappe den mal auf. Du klappst den gleich auf, ich halte den, sonst bin ich weg vom Mikro. Da sind drin die Deep Notes. Das sind ganz, ganz viele Zettel mit deeperen und weniger deepen Fragen. Und du ziehst bitte 3 Stück, wie du lustig bist. 3, ganz unterschiedlich. Und entweder lese ich sie vor oder du liest sie selbst vor. Das macht jeder, wie er es möchte. Und das ist dann unser Abschluss, die 3 Deep Notes. Da wirst du nochmal kurz ins kalte Wasser geschmissen.
Oh Gott, okay, los geht's.
Was heißt denn, oh Gott, das wird super. Und nicht spickeln. Aha. Und es ist so interessant, weil durch diese Zufallsfragen, es ist so oft
ergibt sich wieder was.
Ja, und es ist so, ja, das immer, aber es ist so oft so seltsam passend zum Gespräch, wo ich manchmal denke, wie kommt das denn jetzt? Manchmal auch gar nicht. Erzähl mal.
Was ist zu Hause für dich?
Hm.
Zu Hause für mich ist ein Gefühl, wo ich selbst sein kann und einfach ja, diese Authentizität haben kann und ich mit allen Facetten akzeptiert werde.
Das ist richtig schön.
Das ist ein Gefühl von zu Hause.
Es ist kein Ort, es ist ein Gefühl.
Ja, hätte ich jetzt gesagt, ja.
Ja, großartig.
Kann überall sein.
Ja.
Nummer eins. Glaubst du an Karma?
Ja. Tell us.
Ja, oh Gott. Ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Mix. Manchmal habe ich es, manchmal glaube ich dran und manchmal ignoriere ich es ein bisschen weg. Aber ich glaube, ich glaube schon dran.
Je nach Verhalten deinerseits, ne? Das habe ich jetzt auch verdient. So, das ist das Karma. Und wenn du wieder was gemacht hast und denkst,
gibt
mal, vielleicht
Karma,
nicht so,
gibt nicht.
Das gibt's ja nicht. Nein. Okay, das, genau, das
finde
ich
das
super.
So schöner als
das. Da könnte ich das lassen. So stehen,
situationsbedingt.
Ja. Situationsbedingtes Karma ist doch völlig fein. Schreib das bitte in deine Bio bei Insta. Ich glaube an situationsbedingtes Karma.
Okay. Was ist das größte Geschenk, das du je bekommen hast?
Ui.
Ich würde sagen, das ist jetzt so ein bisschen deep, aber Gesundheit.
Klar, es ist ein Deep-Talk-Format.
Ach so, Entschuldigung.
Also, es ist schön,
sagen,
dass es deep ist.
Ich würde sagen Gesundheit. Mhm. Weil man da irgendwie immer von ausgeht, aber wenn dann man hört, dass es nicht so ist, dann ist man manchmal so, boah, krass, aber es ist ein Wahnsinnsgeschenk, dass man gesund ist und sich darüber keine Gedanken machen muss. Deswegen würde ich da auf jeden Fall Gesundheit. Bis jetzt bin ich gesund geblieben und das ist ein sehr, sehr großes Geschenk.
Warum ist das so deep? Verbindest du damit was?
Nee, aber ich glaube, dass man es so schnell vergisst.
Hm.
Weil man es als wieder als selbstverständlich sieht,
ja,
dass man gesund ist.
Ja.
Und deswegen, ja, ist es das Erste, was mir jetzt in den Sinn kommt.
Tun wir alle viel zu oft und ich finde es sehr schön, dass du das sagst. Ich hatte ein Reel gesehen neulich, da ging es genau darum. Wir wissen immer, was uns fehlt im Leben. Selten, was wir haben. Da machst du schon einen Unterschied, wie du gerade beschrieben hast, aber wir wissen ja sofort, was noch kommen soll. Wenn du krank bist, ist das alles auf einen Schlag irrelevant und du willst nur noch gesund sein. Das ist die eine einzige Sache. Und es zeigt, wie schnell sich die Verhältnisse ändern, wenn wirklich etwas ist, wie irrelevant die Sachen dann doch sind. Es steht und fällt. Es hört sich auch oft kitschig an, ne? Gesundheit, Gesundheit. Nee, es ist die absolute Basis. Das Minimum dessen, von dem ist es super schön.
Ja. Deswegen, ja, genau.
Also ich meine, wenn du noch einen Tipp haben willst für ein Berufsleben danach,
ja,
ne? Du könntest auch als Mindset-Coach arbeiten. Du würdest sicherlich viele Menschen inspirieren.
Ja, vielleicht, aber ich glaube, mich kann man oft auch nicht ernst nehmen. Also manchmal bin ich so, wenn man mein Umfeld fragt, dann manchmal labere ich so viel Käse. Also,
gut so. Ja, komm.
Es ist ein guter Mix. Ich glaube, es ist ein guter Mix.
Es ist ein richtig guter Mix. Danke, dass du da warst.
Sehr gerne. Es war sehr, sehr schön und schnelllebig. Kurzlebig.
Was, ne?
Ja, fand ich schon. Kurzweilig. Ach, jetzt habe ich schon wieder drei Wörter gesagt.
Kurzweilig, aber wir sehen uns ja wieder. Ich werde dich daran erinnern.
Ich bin gespannt.
Alles Liebe.
Dankeschön.
Ihr Lieben, da gibt's doch wieder gar nicht viel zu sagen, oder? Außer, was für ein schönes Gespräch. Ich bin sehr impressed von diesem Mindset. Ich konnte einiges mitnehmen und ich glaube, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, die Dinge erstmal zu akzeptieren, wie sie sind, klar, dass wir sie nicht haben wollten, dann sind wir alle einen großen Schritt weiter. Für mich heißt es, ich sitze auf jeden Fall beim DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln. Das habe ich schon mehrfach gemacht, das ist kein Scherz. Auch ohne, dass ich so wenig mit Fußball zu tun habe, aber das liebe ich sehr. Vor allem, weil der Vibe, wie Clara auch sagt, ein ganz anderer ist bei den Frauen. Das heißt, hier kommt das Credo, schaut mehr Frauenfußball. Ich tue es nämlich auch. Und ansonsten gilt, wenn dir die Folge gefallen hat, wie immer, bewerte doch gerne den Podcast mit 5 Sternen. Wenn du noch kein Abo dagelassen hast, dann mach das doch. Vor allem in deinem eigenen Sinne, da musst du an eine Sache weniger denken, denn die nächste Folge steht schon für dich parat. In 14 Tagen am Dienstag kommt für dich der nächste Meryl Deep Talk. Und ansonsten schreib mir gerne, lass einen Kommentar da, wie dir diese Folge gefallen hat. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, deine Meryl.